Deutschlandfunk. Tag für Tag mit Monika Dittrich. Guten Morgen. Den Kirchen laufen die Mitglieder weg. Die Gründe dafür sind vielfältig, doch auch eine etwas altmodische oder mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit könnte eine Rolle spielen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Außerdem geht es bei uns um den Schriftsteller Theodor Fontane, der die Inspiration für seine Romane wohl auch in Kirchenbüchern fand. Und damit herzlich willkommen zu den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Stadt Frankfurt am Main hat gut 700.000 Einwohner. Dies sei jetzt nur mal so als Vergleich gesagt, damit man eine Vorstellung hat. Die katholische und die evangelische Kirche haben nämlich allein im vergangenen Jahr 700.000 Mitglieder verloren, also ungefähr so viele Menschen, wie Frankfurt Einwohner hat. Diese Zahlen haben etwas mit Demografie zu tun. Es sterben mehr Kirchenmitglieder, als neue hinzukommen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn es treten auch immer mehr Menschen aus den Kirchen aus. 220.000 Menschen verließen 2018 die evangelische Kirche. Bei den Katholiken waren es 216.000 Austritte. Insgesamt deutlich mehr als noch im Jahr zuvor. Wenn das so weitergeht, werden die Kirchen in 40 Jahren nicht mal mehr halb so groß sein wie heute. Nun kann man über die Gründe lange nachdenken. Einer könnte sein, dass die Kirchen keine gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Burkhard Schäfers berichtet.
Das nächste Gemeindefest soll neu und anders werden. Mit guter Musik, professionellem Kinderprogramm und hochwertigem Bioessen. Das Projektteam steckt viele Stunden Arbeit in die Vorbereitung, wirbt sogar zusätzliches Geld ein. Schließlich wollen sie auch Kirchenferne ansprechen. Allerdings, an die Öffentlichkeitsarbeit hat niemand so richtig gedacht. Und so verpufft die ganze Mühe, die Stammgäste bleiben wieder mal unter sich. So ist es häufig in der Kirche, gute Ideen, Engagement, aber kaum jemand bekommt etwas davon mit, sagt Judith Arment-Knaub, die Leiterin der evangelischen Jugendkirche in München.
Ich habe vor 3 Wochen hier ein Innenhofmusik gehabt, ein Innenhofkonzert und hatte auch einen sehr netten Künstler und hatte aber keine Zeit, das richtig zu bewerben. Und da kamen dann auch 2 Leute. Das war dann ein bisschen schade. Also wenn der Reminder nicht kommt, dann kann man tatsächlich auch sowas richtig ins Sand setzen.
Eigentlich weiß die Diakonin, wie wichtig es ist, auf allen möglichen Kanälen zu kommunizieren. Allerdings klafften diesbezüglich in der Kirche Anspruch und Wirklichkeit häufig auseinander.
Wir sind nicht so gut ausgebildet im Thema Öffentlichkeitsarbeit. Da finde ich, ist ein Manko. Da sollten wir mehr Wert drauf legen.
Das rät auch Markus Wiesenberg, Katholiken und Protestanten. Der Kommunikationswissenschaftler von der Universität Leipzig hat, nicht im Auftrag der Kirchen, sondern unabhängig, die kirchliche Öffentlichkeitsarbeit untersucht.
Hier gibt es sehr, sehr hohen Nachholbedarf. Das heißt, hier wird immer noch so ein bisschen mit Paper und Pencil gearbeitet. Und ein professionelles, sowas wie Gemeindemagazine. Oder dass man sagt, man geht über eine Website hinaus und startet auch im Bereich von Social Media Plattformen verschiedene Angebote. Das ist ein großes Problem. Und vor allem auch ein großes Problem ist natürlich die Dekanatsebene. Auch hier größtenteils rudimentäres Niveau.
Seine Studie zeigt, häufig bestimmt der Zufall, wie Kirche in die Welt hinein kommuniziert. Manche Landeskirchen und Diözesen haben professionelle Pressestellen mit mehreren Angestellten, die journalistisch ausgebildet sind. Andernorts seien der persönliche Glaube oder die Ordination wichtiger als Fachwissen, so Kommunikationsexperte Wiesenberg.
Es gibt ein großes Defizit an Ressourcen und an Professionalität. Und auf der anderen Seite ist es auch das fehlende Backup der Kirchenleitung. Das heißt, man vertraut den Kommunikationsexperten auch hier nicht, sondern denkt gerade, man hat ja irgendwie als Pfarrerin und Pfarrer eine Ausbildung genossen, kann kommunizieren. Aber der Punkt ist eben, was viele Theologinnen und Theologen nicht gelernt haben, ist strategisch zu kommunizieren.
Sprich, kontinuierlich zu überlegen, was interessiert die Menschen Und auf welchen Kanälen lassen sich möglichst viele Interessierte ansprechen? Gelingen dürfte das mit Alltagsthemen, Arbeit, Familie oder gesellschaftliches Miteinander etwa. Viele in der Kirchenleitung hingegen befassen sich Tag ein, Tag aus mit Strukturfragen. Aber nur über die Institution zu reden, sei verfehlte PR.
Kirchliche Öffentlichkeitsarbeit im Sinne der Pfarrerschaft heißt immer und primär Mitgliederkommunikation. Wie können wir hier quasi dafür sorgen, dass Menschen wieder mal in die Kirche kommen, am Sonntag vielleicht auch, oder ja, eine Kirchenzugehörigkeit wieder neu entsteht? Da ist durchaus Offenheit da. Aber alles das, wo es darum geht, auch, sag ich mal, gesellschaftlichen Einfluss zu nehmen über PR-Maßnahmen, das wurde in den letzten Jahren extrem vernachlässigt.
Kirchliche Kommunikation hält mit dem Medienwandel kaum Schritt. Traditionelle Bistumszeitungen, zum Teil mehr als 100 Jahre alt, verlieren rasant an Auflage. Jüngst gaben die Diözesen Fulda, Limburg und Mainz bekannt, dass sie ihre Kirchenzeitung im Jahr 2023 einstellen werden. Kirchlicher Öffentlichkeitsarbeit mangelt es an Strategie, Geld und Personal, so das Ergebnis der Studie von Markus Wiesenberg. Nur Nachrichten aus Gemeinden und dem Vatikan zu veröffentlichen reiche nicht. Nötig sei mehr Debatte und Interaktion, Kanäle, auf denen Gläubige mit Seelsorgern in Kontakt treten können.
Viele Ältere tun sich völlig schwierig mit diesem Wandel und für die ist es auch nicht mehr nachvollziehbar, dass Medien quasi alle Lebensbereiche durchströmen, von morgens bis abends.
Sollten die Kirchen also alleine auf digitale Medien setzen, um zusätzliche, auch jüngere Milieus anzusprechen? Auch das verspricht nicht zwingend Erfolg. Websites von Gemeinden sind in den Tiefen des Internets schwer zu finden, zudem oft nicht aktuell. Judith Arment-Knaub von der Münchner Jugendkirche erreicht Interessierte am besten über die Dienste Instagram und WhatsApp. Dabei komme es auf die richtige Wortwahl und Ästhetik an.
Bilder, die typische Kirchenklischees bedienen, ist ein Bild vom Kirchenraum mit einem Kreuz oder einer Kerze, die leuchtet und die halt überhaupt gar nichts Zwischenmenschliches aussagt. Ich glaube, gerade junge Leute suchen nichts Andächtiges erstmal, sondern sie suchen Menschen, die vielleicht auch Fröhlichkeit ausstrahlen, aber auch eine gewisse Zuverlässigkeit. Menschen, wo sie denken, hey, mit denen würde ich gerne heute Abend in Kontakt kommen. Und wenn sie das auf dem Bild nicht entdecken, dann kommt man auch nicht.
Der Kapuzinerpater Stefan Maria Huppertz leitet den Pfarrverband München-Isar-Vorstadt. Vor einiger Zeit suchte er per Zeitungsanzeige nach Gläubigen.
Jeder Fahrradladen oder jede Pommesbude schaltet eine Werbeanzeige, wenn sie glaubt, sie hat ein gutes Produkt. Wir hatten uns gedacht, das, was wir hier machen, an Gottesdiensten, an Programmen, gerade auch das Angebot zum persönlichen Gespräch, das hat ein ordentliches Niveau, das hat eine gute Qualität. Und wenn mehr davon wüssten, würden vielleicht auch mehr daran teilnehmen.
Tatsächlich kämen nun auch Menschen ohne katholische Vorzeigebiografie, die erstmals oder wieder Kontakt zur Kirche suchten, sagt der Kapuzinerpater. An der Zeitungsanzeige allein wird das wohl nicht gelegen haben. Sie tun hier noch einiges mehr. Informationen bei Instagram posten, in YouTube-Videos erklären, was Karfreitag und Ostern bedeutet. Schilder und Plakate an der Straße werben für Vorträge oder fürs Gemeindefest. Außerdem bringt der Pfarrverband ein aufwendig gestaltetes Magazin mit langen Texten und Farbfotos heraus.
Es ist tatsächlich ein Magazin, das 2 bis 3 Mal im Jahr erscheint, was nicht nur irgendwie so Rückblick sein soll. Ja, da und da ist die und die Gruppe auf den und den Berg geklettert und hat ein Foto gemacht, sondern wir versuchen eben, dass es tatsächlich einen Magazincharakter hat mit einem Thema, das sich durchzieht. Wir haben den Eindruck damit, ein Magazin aufzulegen, was tatsächlich bei nicht wenigen Leuten einige Wochen im Wohnzimmer oder zumindest im Bad liegt.
Bei allen Versuchen, über die Kernklientel hinaus Menschen für den christlichen Glauben zu interessieren, hält Pater Stefan Maria Huppertz Marketing nicht für das Allheilmittel.
Das bringt uns, glaube ich, keine ganz neuen Leute rein. Eine Metzgerei kann die fantastischsten Produkte machen und die allerbeste Werbung haben. Das wird den Veganer von nebenan nicht interessieren. Und ich glaube, so ein bisschen ist es auch bei Kirche. Das, was wir machen, ist oft wirklich gut, aber es gibt einfach viele Leute, die unser Produkt nicht interessiert. Und da kann die Werbung Hochglanz sein, wie auch immer, wird wahrscheinlich nicht allzu viel ändern.
Diakonin Judith Arment-Knaub sieht in der Geschichte kirchlicher PR eine zusätzliche Schwierigkeit.
bei uns war ja das Thema Mission vor ein paar tausend Jahren ganz schön schiefgegangen. Das war ja auch eine schwierige Öffentlichkeitsarbeit, die wir da hatten. Insofern sind wir da jetzt vielleicht auch ein bisschen zurückhaltender und sagen, klar, wir haben hier ein tolles Angebot, aber gleichzeitig wollen wir es dir nicht überstülpen. Also diese vorsichtige Zurückhaltung, das ist schon so eine Ambivalenz.
Es ist also ein Spagat für die Kirchen. Sie müssen mehr für sich trommeln, wollen dabei aber nicht zu viel Lärm machen.
Kommunikation von vorgestern, warum es vielen Kirchengemeinden an Öffentlichkeitsarbeit fehlt, Burkhard Schäfers berichtete. Vor bald 200 Jahren, am 30. Dezember 1819, kam in Neuruppin Theodor Fontane zur Welt. Er wurde Apotheker, Ehemann, Vater und Schriftsteller. Seine Romane wie Der Stechlin oder Effi Briest gehören zu den bedeutendsten Werken des literarischen Realismus im 19. Jahrhundert. Ideen für seine Geschichten und die Figuren darin fand Fontane zuweilen in Kirchenbüchern. Was der Schriftsteller an Pfarrern und an Kirchen interessierte und faszinierte, das hat Thomas Klatt für uns recherchiert.
Er war ein Individualist erstmal und jemand, der sich ungern etikettieren und kategorisieren ließ. Dafür war er viel zu lebendig. Er gehört hinein in die Tradition des aufgeklärten Protestantismus,
sagt Johann Hinrich Clausen, Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, über Theodor Fontane. Der Apothekersohn, Journalist und Schriftsteller entstammte einer alten Hugenottenfamilie und war so im Grunde dem reformierten Christentum verpflichtet. Fontane war ein kritischer Geist, gerade der eigenen Kirche gegenüber.
Kirchenkritisch, vor allen Dingen der kirchlichen Obrigkeit gegenüber, hat scharfe, polemische Porträts von kirchlichen Karrieristen, Konsistorialräten und so weiter geführt. Also immer da, wo die Kirche sich zum Markt der Herrschaft gemacht hat, da war strikt dagegen. Er war auch überhaupt gegen jede Form von Klerikalismus, aber es gab bestimmte Formen von christlicher Frömmigkeit, der er sehr offen gegenüberstand, und dafür steht für ihn das Bild des alten Dorfpastors in der Mark Brandenburg.
Fontane fand in den Brandenburger Dorfpfarrern ein intellektuell ebenbürtiges Gegenüber. Sie waren wichtige Informanten für seine Romane, erklärt Johann Hinrich Clausen.
Die Pfarrer waren ja eigentlich bis ins Ende des 17. Jahrhunderts Bauern, die gelegentlichen Gottesdienst gehalten haben. Anderes war ja gar nicht möglich in der Abendzeit. Die Akademisierung beginnt dann mit dem 18. Jahrhundert. Erst im 18. Jahrhundert wird das Pfarrhaus eigentlich zur Brutstätte des Protestantismus als einer Bildungsbewegung. Zugleich liegt dann darin auch die Gefahr der Intellektualisierung und dass man sich sozusagen entfernt vom gemeinen Volk, den normalen Leuten. Fontane geht es nicht nur um Bildung, sondern es geht ihm darum, dass da einer ist im Dorf, der für alle da ist. Dass einer da ist, der jetzt nicht nur auf der Seite der Armen oder der Herren steht, sondern der alle Schichten miteinander verbindet und sozusagen zum gesellschaftlichen Ausgleich ganz wesentlich mit beiträgt. Und wenn der lesen und schreiben kann und auch die Geschichte pflegt und die Chroniken führt, dann ist es ihm umso lieber. So zitiert er ja zum Teil auch aus wunderbaren alten Pastoren, Tagebüchern und Chroniken und erzählt deren Geschichten nach, weil natürlich die Pastoren diejenigen sind, die da lesen und schreiben konnten und eben auch die Historie aufbewahrt haben.
Das bestätigt auch die Germanistin Christiane Barz, die die aktuellen Geburtstagsausstellungen Fontane 200 mit aufgebaut hat. Die sind in vielen Städten im Land Brandenburg zu sehen.
Von den Pfarrern war er ganz besonders begeistert, weil die mit dem Bedeutungsverlust des lokalen Adels eigentlich die Rolle übernommen haben, die lokale Überlieferung lebendig zu halten und fortzusetzen und zu vermitteln. Und eben auch noch gleich die Form ihm mitzuliefern. Also eine Gewandtheit im Formulieren und im Strukturieren von Erzählungen haben die schon mitgebracht.
Fontane war kein nüchterner Historiker, sondern ein Schriftsteller, der die vielen geschichtlichen Details rund um die Pfarrhäuser als Fundgrube benutzte. Er fand diese Details auch in alten Büchern, die nicht auf Papier, sondern noch auf Hanf geschrieben waren.
Ein ganz grandioses Beispiel ist das Kirchenbuch von Gröben und Sieten. Da ist das älteste Kirchenbuch, was es überhaupt in Brandenburg gibt. Da interessiert sich Fontane vor allen Dingen für die Aufzeichnung von drei Pfarrern, die sich in ihren Aufzeichnungen den ganzen Frust über die moralische Verderbtheit in Gröben und Sieten von der Seele schreiben, als ganz rigide Moralapostel. Und es entbehrt nicht einer unfreiwilligen Komik, wenn wir das heute lesen. Wer wieder ein uneheliches Kind mit welchem Schandsack gekriegt hat. Fontane fragt sich dann, ist das überhaupt zulässig, wenn Pfarrer sich so in diesem vermeintlich objektiven Registrierungsmedium Kirchenbuch so äußern? Und er findet ja. Also er findet, das sei durchaus ein legitimes kirchliches Zuchtmittel. Und als solches zitiert er das.
Fontane sog alle Informationen auf. Aus Dorfkirchen und ihrem Inventar, aus Grüften, Grabinschriften, Bildern und Heiligenschreinen. Eine riesige Materialsammlung. Aus Notizen wurden erste Manuskriptentwürfe mit Einklebungen, Artikel in Zeitungen bis hin zu seinen Romanen, den fünfbändigen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Fontane, dem reformierten Protestanten, war gerade die katholische Zeit vor der Reformation wichtig. Zum Beispiel Totenkronen, die etwa für verstorbene Säuglinge oder Kinder in die Kirche gehängt wurden.
Er bedauert das sehr, dass zum Beispiel Totenkronen als Staubfänger verbannt worden sind. Er ist überhaupt kein Anhänger dieser radikalen Restauration. Das Gebäude außen und innen lässt sich nicht mehr lesen. Da sieht Fontane vor allen Dingen den Verlust. Er hat es sehr bedauert, dass diese alten katholischen Schnitzaltäre entweder grässlich überstrichen waren oder in einer Rumpelkammer landeten. Da ist Fontane so ein bisschen als früher Pionier der Denkmalpflege zu Werke gegangen.
Vom Bilderverbot der Reformierten und ihren kargen Kirchen hielt Fontane nicht viel. Und mit weißen Wänden, wie sie zu seiner Zeit typisch waren, konnte der Schriftsteller so gar nichts anfangen, sagt Christiane Barz.
Er wollte die Spuren des Vorhergehenden im Neuen sehen. Seine Idealvorstellung war, und das ist der Romancier Fontane und seine Dynamik von alt und neu, also er möchte einfach, wenn eine Kirche auch umgebaut wird, möchte er, dass ein Fresko, ein Bildwerk noch erhalten bleibt, um bei allem antikatholischen und reformatorischen Furor einfach noch die Spuren der eigenen Historie, also der historischen Kontinuität, sichtbar zu halten. Das empfindet er ja auch als seine Aufgabe und deswegen tritt er überhaupt an in Brandenburg, um dieses Land mit seiner poetischen Wünschelrute, wie er das nennt, zum Leben zu erwecken, dass man da, auch wenn man auf den ersten Blick vielleicht nichts sieht, auf den zweiten Blick aber schon, also dass man sich seiner Herkunft vergewissert.
Fontane entwickelte geradezu eine Abscheu gegen Architekten, die alles einfach nur noch übertünchen wollten. Das hat auch der Kulturbeauftragte der EKD, Johann Hinrich Clausen, beobachtet.
Da ist natürlich das 19. Jahrhundert, wo man keinen Sinn hatte dafür, dass man unterschiedliche Zeitschichten in einem Raum bewahren und miteinander in Beziehung setzen muss. Und dann kamen halt die Neuen mit der neuen Mode und dann wurde der Kirchraum dem angepasst und keine Rücksicht genommen auf Älteres. Und da hat Fontane einfach einen feinen Sinn für Historie und für Pluralismus, für Vielfalt.
Und so entwarf Fontane auch seine Idee einer guten Gesellschaft, das Miteinander zwischen einfachen Leuten und dem Herren, dem Patron im Dorfe, der Pfarrer mittendrin. Die meisten Dorfkirchen waren Patronatskirchen, die einst vom örtlichen Adel gestiftet wurden.
Bei den Patronen unterscheidet er auch diejenigen, die als ein Junkergeschlecht, das von gesellschaftlicher Abdankung bedroht ist und deshalb umso schärfer an den eigenen Privilegien festhält. Davon hat er nichts gehalten und hat ja auch schöne, scharfe Sprüche gegen den Brandenburger Dorfadel und Landadel losgelassen. Aber im Stechlin zum Beispiel schildert er ja sozusagen das Ideal eines Patronen, also eines alten Mannes, der weiß, dass seine Zeit und seine Herrschaft vorübergeht und der in dieser weichen Resignation aber eine große Weitherzigkeit bewahrt und sich eben doch von den Tugenden der alten Patrone auch einiges gerettet hat, nämlich für alle da zu sein und nicht nur die eigenen Privilegien zu verteidigen.
Und so erschrieb Fontane sich das Ideal des sozial engagierten Pfarrers Lorenzen in seinem Alterswerk Der Stechlin.
Das ist eigentlich ein linker Pastor, also einer, der für die junge Sozialdemokratie auch einsteht oder für ein gutes Verhältnis zur Arbeiterschaft. Der ist links, ist aber zugleich der sehr geschätzte und geliebte Seelsorger des alten Patrons. Also eben auch diese Möglichkeit, über den Gräben Brücken zu bauen.
In Fontanes Idealgesellschaft hatte eine gesellschaftliche Gruppe allerdings keinen guten Stand, wie es auch bei vielen seiner Zeitgenossen war, Jüdinnen und Juden.
Ich hatte gelernt, dass es bei Fontane vor allen Dingen zunehmend im Alter in Tagebuchaufzeichnungen und persönlichen Briefen scharfe antijüdische Aussagen gibt. Judenfeindliche Sprüche hat er gedroschen im Privaten. Und dass er in seinen Romanen nicht eindeutig judenfeindliche Klischees verbreitet hat und stoße dann in der Gesamtausgabe seiner Gedichte und Balladen auf das Gedicht Die Jüdin im Gewande einer Schauerballade, im Grunde von einem Ritualmord erzählt. Eine Jüdin tötet ein Christenkind.
Fontane sieht schon die kulturelle Potenz einfach der gebildeten Juden um ihn herum. Sein Verleger Wilhelm Herz war Jude. Und auch ein wichtiger Briefpartner, Georg Friedländer, war auch Jude. Also das ist auf dieser persönlichen Ebene, das war wahrscheinlich ganz typisch. Also da ist Fontane auch Kind seiner Zeit, dass man ein Ressentiment hat, wenn es die Juden, den Juden angeht. Aber im persönlichen Verhältnis sah das dann ganz anders aus.
Trotz seiner antisemitischen Züge kann Fontane auch heute noch als Versöhner wirken, etwa zwischen West- und Ostdeutschland. Johann Hinrich Clausen findet,
dass Fontane ein toller Wegweiser und Verführer ist, der Menschen in die neuen Bundesländer führt. Ich finde, es ist aber von Neuem nötig, denn immer noch sind viel zu wenige Westdeutsche mal in Ostdeutschland gewesen und Fontane baut Brücken und macht Türen auf und macht einfach Lust, sich das mal anzuschauen.
Nicht die großen Dome und Kathedralen sind das Wichtige, sondern die kleinen Dorfkirchen aus Fachwerk oder Feldsteinen, meint zusammen mit Theodor Fontane auch die Germanistin Christiane Barths.
Wenn man die sich dann vom Pfarrer aufschließen lässt und der einem was dazu erzählt, dann tun sich da auf einmal so ganz interessante Schlüssellochblicke ja, in eine Lokalgeschichte auf.
Nämlich im Brandenburgischen den Pfarrern und den Kirchen ihre Geheimnisse entlocken, so wie es einst auch Theodor Fontane gemacht hat.
Kirchenbücher als literarische Fundgrube. Thomas Klatt war das über Theodor Fontane, der vor fast 200 Jahren geboren wurde. Sie können diesen Beitrag noch einmal anhören bei uns im Netz auf deutschlandfunk.de Tag für Tag oder in unserer kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und das war Tag für Tag mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion dieser Sendung hatten Andreas Mein und Christian Röther. Wir empfehlen Ihnen auch heute Abend einzuschalten. Um 7:50 gibt es hier im Deutschlandfunk das Feature aus Religion und Gesellschaft. Heute mit dem Titel Die Staatskirche ist abgeschafft, Religion in der Weimarer Reichsverfassung. Bis jetzt am Mikrofon war Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.